Für mich war das so wie die reine Lehre. Ne? Also wenn man das dritte Buch Mose sich so ein bisschen anguckt in der Übersicht, so die Frage, wie werde ich heilig, wie lebe ich heilig, wie soll das alles so sein? Ne? Opfer, Priester, Reinigung, Heiligung. Und dann kommen wir jetzt zum vierten Buch Mose. Wir beginnen im Kapitel 11. Konkret, ich will die ersten nicht ganz ignorieren, aber ab dem Kapitel 4 geht es dann richtig los mit unserer Textbetrachtung. Zuvor, es heißt ja Numeri, da geht es also um Zahlen, um die Aufstellung des Lagers, wie die Israeliten gelagert haben am Berg Sinai. Da wurde die alte Generation gezählt, wie viele Leute das waren, wie viele Menschen das waren. Die vier Leviten, die Musterung, auch Gaben fürs Heiligtum, also eine Vorbereitung zum Auszug, zum Wegzug von diesem Berg hin ins gelobte Land. So war es ja gedacht. Und dann kommen wir dann schon fast zum Kapitel 11. Ich möchte nur nicht unterschlagen den aaronitischen Segen, der eben in Kapitel 6 eben thematisiert wird, ab Vers 22. Und den möchte ich einmal vorlesen, weil ich möchte ihn einfach nicht ignorieren. Ich finde ihn wunderbar und ich würde ihn gerne erstmal lesen. Kapitel 4, Kapitel 6, Entschuldigung, Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen, also die hatten die Autorität, die Priester hatten die Autorität, und sprich, also sollt ihr zu den Kindern Israel sagen, wenn ihr sie segnen wollt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich will sie segnen. Also hier ist auch gleichzeitig noch eine Zusage damit verbunden, nicht nur, dass man eben einen frommen Spruch bringt, ne, sagst du, so wie wir es vielleicht in der evangelischen Kirche herkennen, wenn wir da mal sind, dann wird das ja regelmäßig vom Pastor von der Kanzel her gesprochen. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht ernst gemeint ist, aber es ist eben das, was wir so hören. Sondern es hat auch eine Zusage, wenn das geschieht, wenn die Priester das tun, und der Name so auf das Volk gelegt wird, so will der Herr sie auch segnen. Nicht nur, dass wir also einen Segen für uns, von Menschen zu Menschen sprechen, sondern dass auch der Segen Gottes dann auf das Volk kommt. Und das finde ich wunderbar. Im krassen Gegensatz dazu springen wir jetzt in Kapitel 11. Na, also es sollte gerade losgehen, man hatte sich gesammelt, die Marschordnung, diese Trompeten waren fertiggestellt und es waren nur wenige Tage Reise noch. Insgesamt waren wir sind sozusagen 2 Jahre nach Ägypten. Seit 2 Jahren lebten die Israeliten in voller Abhängigkeit vom Herrn. Sie hatten keinen Acker. Sie waren davon abhängig, dass sie versorgt wurden mit Nahrung, mit Wasser, dass ihre Kleidung hielt, dass da nichts kaputt ging, dass ihr Vieh überlebte. Und der Herr hat das geschenkt, 2 Jahre lang. Und sie lagerten sich ja schon eine ganze Weile jetzt am Berg und nun sollte es endlich losgehen und man sollte sich nach so einer langen Zeit der Zurüstung, würde ich sagen, endlich im Marsch setzen. Und so war eben das Gebot, ne? Macht euch fertig, so ist eure Marschordnung und dann Kapitel 11. Und dann lesen wir, aber das Volk beklagte sich arg vor den Ohren des Herrn. Sie waren nicht zufrieden. Und als der Herr das hörte, entbrannte sein Zorn, das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und verzehrte das Ende des Lagers. Also so auf die Außenbereiche fingen Feuer und da begann sozusagen, das war sozusagen die Strafe, vielleicht auch Warnung, weil es nur die Außenbereiche ergriff, des Herrn, ihn nicht zu reizen, sondern ihm gehorsam zu sein. Wir haben das im dritten Buch Mose zum Beispiel wird auch davon gesprochen, also da haben die einige Söhne Aarons, die ja eigentlich Hohepriester sein sollten, dann fremdes Feuer genommen und der Herr sorgte dafür, dass dieses Feuer sie verzehrte als Strafe. Das war kein Spaß. Aber dieses Feuer war nun mal da Man fragt sich, warum haben sie sich überhaupt beklagt? Was war denn so? Wollten sie eigentlich gar nicht losziehen? Wollten sie vielleicht eher in dieser Ruhe am Berg bleiben und sich weiter vom Herrn ernähren lassen und nicht kämpfen und nicht gehorsam sein, nicht den Weg gehen, der ihnen bestimmt ist? Ich weiß es nicht, wir können spekulieren. Es war eine gewisse Empfänglichkeit offensichtlich da, sich zu beklagen. Eine Empfänglichkeit für Rebellion. Die Strafe habe ich gerade genannt. Also mehr eine Warnung auch. Es kam Feuer an die Enden des Lagers. Und da schrie das Volk zu Mose sofort, als sie merkten, es kommt was, aber nicht was wir wollen, sondern wir werden zur Rechenschaft gezogen. Und Mose bat den Herrn, der erlosch das Feuer. Wir hören hier, da hieß man den Ort Tabeera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Richtig, man liest nicht weiter, wie sie reagiert haben. Aber wenn man bedenkt, dass sie sich vorher sehr beklagt haben, war wohl doch eher die Furcht vor Strafe das, was sie dazu brachte, zu Mose zu schreien und nicht die eigene Bestürzung über ihr Verhalten. So lese ich das zumindest. Und es passt auch ein bisschen, wir lesen ja weiter. Und dann die Schlachter schreibt, und das hergelaufene Gesindel in ihrer Mitte, die Septuaginta sagt, das Mischvolk finden wir auch im zweiten Buch Mose, das sind die, die mit ausgezogen sind aus Ägypten, mit dem Volk Israel. Also das hergelaufene Gesindel in ihrer Mitte war sehr lüstern geworden. Und auch die Kinder Israel, also es wird unterschieden zwischen der einen Gruppe, das ist das Mischvolk, und auf einmal die Kinder Israel auf der anderen Seite, und die fingen wieder an zu weinen und sprachen, wer will uns Fleisch zu essen geben? Also sie beklagten sich bitterlich. Das erinnert so ein bisschen an die Situation im zweiten Buch Mose, Kapitel 16. Da sind sie gerade ausgezogen und ziehen durch die Wüste Sin. Und das ist im zweiten Monat nach dem Auszug. Also fast 2 Jahre eher. Und sie murren gegen Mose, weil sie Hunger haben. Und sie sagen, wären wir doch in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen hatten und Brot die Fülle zu essen hatten. Und der Herr hat ihnen ja das Manna dann gegeben. Das Brot vom Himmel. Sozusagen auch noch Wachteln. Das war eine bisschen andere Situation. Sie hatten nichts zu essen zu dem damaligen Zeitpunkt. Jetzt haben sie zu essen. Also sie sagen ja, wer will uns Fleisch zu essen geben? Und wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Wirklich umsonst? Und der Gurken und Melonen, des Lauchs, der Zwiebel und des Knoblauchs. Nun aber ist unsere Seele matt. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Eine andere Situation. Auch nicht richtig, auch damals schon nicht richtig, sich zu beklagen, willst du uns sterben lassen? Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Wir werden hungern, wir haben Hunger. Und hier war kein Hunger, hier war Langeweile, hier war Überdrüssigkeit. Die meisten Sachen, die sie hier fordern, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, das sind ja Dinge, die Geschmack bringen. Ja, also keine Dinge, die wir jetzt, ich sterbe jetzt ja nicht, wenn ich keine Zwiebeln, ich mag Zwiebeln, ich mag das alles, was hier steht, so ist es nicht. Aber es ist nichts, was ich brauche, um zu überleben. Es ist das, was meinem Essen vielleicht Würze verleiht, Abwechslung verleiht. Sie hatten das Manna satt. Und das ist schon noch eine andere Hausnummer, finde ich, als wenn man nichts zu essen hat. Wie soll es weitergehen? Wir sagen, wir wollen das nicht mehr, was der Herr uns gibt. Wir wollen das andere. Uns fehlt das andere, das Alte. Und da frage ich mich so, ja, wie können. Also hier war keine echte Not. Es fehlte Genuss. Und da frage ich mich so, wie ist das denn heute eigentlich? Haben wir ähnliche Situationen, vielleicht in der Gemeinde? Gibt es vielleicht in der Gemeinde Menschen, die Mischvolk sind, die also gar nicht wirklich zum Volk gehören, sondern nur mitgehen, weil es schön ist, weil die Menschen so lieb sind, weil sie Hilfe bekommen, weil sie vielleicht auch gebraucht werden und man da Erfüllung findet, dass man da irgendwo seine Aufgabe hat und Anerkennung bekommt und gute Kontakte hat, aber gar nicht wirklich zu Gott gehört. Und weil man eben nicht gar nicht wirklich zu Gott gehört, man das Leben, was man eben hier nicht führen kann, vermisst und dann fordert im Namen Allah, aber das muss es doch geben. Ich muss doch, was mag das sein? Was ist das? Ist das Musik? Ist das Filme? Lose Reden? Unreinheit? In Bild, in Tat, in Wort? Was sind wohl diese Melonen und Zwiebeln der heutigen Zeit, die uns vorgaukeln, dass unser Leben nicht geschmackvoll genug ist mit Gott? Was ist das für dich, was du vielleicht aus deinem alten Leben noch vermissen magst? Ich sage jetzt nicht, dass du Namenschrist bist, aber vielleicht gibt es ja Dinge, wo es Versuchungen gibt. Von mir weiß ich es. Versuchungen gibt aus dem alten Leben. Sagst, das würde ich schon gern, wenn es denn okay wäre. Ich mache es nicht. Wenn ich es mache, tut es mir schrecklich leid. Aber wenn es okay wäre, würde ich es gerne machen. Und diese anderen werden ja, diese Kinder Israel wurden ja, schrien ja mit. Ja, genau. Damals, da gab es vor 2 Jahren, wir wissen ganz genau, wie lecker das da war und wie toll das da war. Und wie wir die Fische umsonst gegessen haben, nur um unser Blut, unser Leben hat es gekostet. Sie haben die Sklaverei völlig vergessen. Und vielleicht hat auch manch einer von uns vergessen, wie das Leben ohne Gott war, in der vermeintlichen Freiheit. Wo du vielleicht völlig gebunden warst in deinen Untaten, deiner Sünde. Und hast vielleicht vergessen, wie froh und dankbar du warst, als du ausziehen durftest aus deinem persönlichen Ägypten. Und dann hüte dich davor, auf Mischvolk zu hören. Auf Leute, die sich Christen nennen, aber die im Grunde nur sagen, ja, aber weißt du, das kann doch nicht sein, wir sind doch frei. Das kann doch nicht sein, dass das nicht in Ordnung ist. Du kannst doch leben, wie du möchtest. Als ich mich bekehrt habe, war es schwer für mich. Ein bisschen schwer. Eigentlich auch nicht, aber schon. Weil ich dachte, jetzt darf ich nichts mehr. All die Dinge, die ich jetzt nicht irgendwie aufzählen mag, aber jetzt darf ich das alles nicht mehr. Und Christen, in deren Gegenwart ich mich bekehrt habe, haben sich beeilt, mir zu sagen, nein, nein, so ist Gott ja nicht. Gott will dir ja nichts wegnehmen. So ist das. Du wirst nicht eingeschränkt. Es geht darum, dass du sein Kind bist. Und je länger ich Christ bin, desto mehr erkenne ich, dass diese erste Einschätzung, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr wirklich darf, weil ich sein Kind bin. So wie meine Kinder auch etliches nicht dürfen. Zu ihrem Guten, zu ihrem Besten. Dass das wahr ist. Und dass wir vielleicht manchmal den Mut nicht haben, das frisch Bekehrten zu sagen, damit sie nicht gleich wieder abspringen. Sondern wir lullen sie so ein bisschen ein. Nein, nein, das ist so eng, ist das ja. Wir sind ganz locker hier. Ne? Ist aber nicht richtig. Und so sind auch offensichtlich die Kinder Israel eingelullt worden von anderen, die zwar so getan haben, als würden sie dazugehören, aber im Grunde nur schon gern mitgehen wollten. Die wollten auf der Siegerseite vielleicht sein. Die dachten, na, jetzt ziehen wir aus, vielleicht kriegen wir auch endlich ein Stück Land. In Ägypten hatten wir keins. Aber jetzt jammern sie demnach, was sie vermissen. Weil sie diese alten Lüste eben nicht abgelegt haben. Und vielleicht auch nicht ablegen wollten. Und so auch bei uns, wenn wir in uns das entdecken, ich bin mir ziemlich sicher, dass das öfter der Fall sein kann, dann liegt es ja an dir, ob du das ablegen willst, oder ob du losschreist, oh nein, wie schön war das damals und warum darf ich das jetzt nicht mehr? Hier wird nochmal das Manna beschrieben, das war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bdellion. Das ist also irgendwas Kristallartiges, ein kostbarer Kristall. Die Beschreibung hat mir nicht sehr geholfen, muss ich sagen. Aber also es war etwas Feines, Weißes, was kostbar aussah, das war eben das Manna. Und das haben sie jeden Morgen frisch vom Himmel sozusagen bekommen. Das Volk lief hin und her und sammelte es und zermahlte es in Mühlen und bereitete es dann eben zu. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Öl, das wissen wir, ist oftmals ein Bild in der Bibel für den Heiligen Geist. Das heißt, es war eben auch geistliche Nahrung. Es war ein Sinnbild für geistliche Nahrung, dass wir eben nicht nur das bloße Überleben haben aus dem Herrn, sondern dass wir auch das geistliche Leben haben aus dem Herrn. Wie der Jesus schon sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von in jeglichen Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Tatsächlich, so könnte man das Manna auch begreifen. Und als Mose das Volk weinen hörte, ich finde die Formulierung fantastisch, als er das Volk weinen hörte, sie müssen ja wirklich da gesessen haben und geschluchzt haben, oh nein, meine Melonen, meine Zwiebeln, so stelle ich mir das vor. In jeder Familie, also alle, ne, also das hatte alle ergriffen, oder fast alle ergriffen, diese Trauer um das vermeintlich verloren gegangene. Das Gute, was ihnen jetzt vorenthalten wird, so klingt es ja. Ne? In jeder Familie, an der Tür seiner Hütte, dann brannte der Zorn des Herrn und es missfiel auch Mose. Sie haben Gott wirklich gereizt. Und wenn das so ist, wenn man das so hört, ne, warum ist das nicht so? Und ich kenne das aber von früher so, dass man das so und so gemacht hat. Das muss ja gar nicht etwas Schlimmes sein. Ne? Also was per se Schlimmes, wie was weiß ich, schlechte Filme, gottlose Musik oder was weiß ich, schlechte Beziehungen. Es kann ja auch sein, dass man Anforderungen hat aus früheren Zeiten, wie eine Gemeinde zu arbeiten hat. Wie der Leiter zu sein hat. Wie die Gebete zu sein haben oder die Musik. Und dann geht das Klagen los. So kenne ich das aber nicht. Ich will das aber so haben. So ist es doch richtig. So wird Gott gelobt in der Musik. Das und diese Instrumente oder jene Instrumente oder was weiß ich. Also es geht ein Klagen los. Dieses Klagen kommt natürlich vor Gott, selbstverständlich, aber es kommt ihm auch vor Mose. Und Mose kann nicht mehr. Der Leiter dieser riesigen Gemeinde von ungefähr 3 Millionen Menschen, also 600.000 und ein paar Männer und dann dazugehörige Frauen und Kinder, also um die 3 Millionen Menschen, sagt man ja. Können auch 5 sein, brauchen wir uns nicht darauf festlegen, aber die Männer werden eben gezählt. Er steht vor dieser riesigen Gemeinde und sie alle weinen vor ihren, an der Tür ihrer Hütten und Mose kann nicht mehr. Er spricht zu Gott. Warum tust du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trag es an deinem Busen, wie der Wärter ein Säugling trägt in das Land, das du ihren Vätern geschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sprechen, gib uns Fleisch, dass wir essen. Ich kann dieses Volk nicht alleine tragen, denn es ist mir zu schwer. Und so du also mit mir tun willst, so töte mich lieber, habe ich anders Gnade vor deinen Augen gefunden, dass ich mein Unglück nicht mehr mit ansehen muss. Ein richtiger Fatalismus hat Mose erfasst. Er kann nicht mehr. Und er macht zum Grunde erstmal was richtig, er schüttet sein Herz Gott aus. Was er nicht richtig macht, ist, dass er Gott Vorwürfe macht. Er klagt über sein Amt, über die Aufgabe, über die Gemeinde oder über das Volk, wir können es auch in die heutige Zeit übertragen, über die Gemeinde. Und dass das Joch doch nicht so leicht ist. Und so diese Klage, ob berechtigt oder unberechtigt, hat mich so erinnert, zum einen an Elia, wenn wir das erste Buch Könige aufschlagen. 1. Könige aufschlagen, Kapitel 19, Abvers 2, da sandte Isebel einen Boten, nachdem er die Baalspriester hat töten lassen, da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht alles verfahre, wie du mit jener Leben. Als er, also Elia, solches vernahm, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Knaben daselbst. Er aber ging hinein in die Wüste, eine Tagesreise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Er bat sich den Tod und sprach: Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Auch Elia war sterbensmüde. Und sogar Jona, von dem wir ja nun wissen, dass er ein ungehorsamer Prophet war oder ein widerwilliger Prophet war, flehte ja auch zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nicht das, nachdem Ninive eben nicht vernichtet wurde, was ich sagte, als ich noch in meinem Lande war, denn auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und lässt dich des Übels gereuen. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Also ob zu Recht oder zu Unrecht, sehen wir bei den Gottesmännern manchmal Verzweiflung und Todessehnsucht. Sie können nicht mehr. Bei Jona, sagen wir, gut, der musste noch echt eine Lektion da lernen. Aber auch hier Mose, er kann nicht mehr. Du hast mir dieses Ganze vorgegeben, ich soll es tragen, ich soll es ernähren, ich soll es leiten. Ich muss alles tun. Und das ist wohl auch das, was Mose da in dem Moment lernen muss. Er hat offensichtlich ganz vergessen, was der Herr getan hat an dem Volk. Dass er die Plagen geschickt hat, dass das Meer geteilt wurde, dass die Feinde vernichtet wurden, dass das Manna kam. Dass er, Gott, zu Mose wie mit einem Freund gesprochen hat. Dass seine ganze Güte an ihm vorbeigezogen ist. Keine Rede mehr davon. Töte mich her, ich kann nicht anders. Ich mag nicht mehr. Mose scheint zu glauben, dass es alles von ihm abhängt. Er muss die Last tragen. Er muss das Fleisch beschaffen. Er muss das Volk erhalten, richten und leiten. Und niemand sonst. Er ist unentbehrlich geworden. Glaubt er. Und er zerbricht unter dieser Last, weil er eben denkt, dass er Übermenschliches leisten muss. Und so ist es nicht. Wir denken das öfter mal. Auch ich denke das öfter mal. Ich muss mehr leisten, als ich kann. Und dann droht die Gefahr, dass wir darüber verzweifeln. Und da sprach der Herr zu Mose: Sammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste des Volkes und seine Vorsteher sind. Also vertrauenswürdige, gute Männer, die suchst du aus. Und nimm sie vor die Stiftshütte, dass sie da selbst bei dir stehen. So will ich herabkommen und da selbst mit dir reden. Und von dem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, dass sie samt dir die Last des Volkes tragen, dass du dieselbe nicht allein tragest. Und du sollst zum Volke sagen: Heiligt euch für morgen, und ihr werdet Fleisch essen, denn euer Wein ist vor die Ohren des Herrn gekommen, da ihr sprachet: Wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns wohl in Ägypten. Der Herr macht jetzt mindestens zwei Dinge. Zum einen entlastet er Mose, also auch für sein menschliches Befinden, dass er nicht mehr alles tragen muss. Aber er zeigt ihm auch, dass es nie nur um ihn ging. Dass er eben nicht unentbehrlich ist. Er ist der geschätzte Knecht und ein besonderer. Denn wir wissen, dass niemals so ein Prophet wieder aufstand wie Mose. Wir wissen, dass der Herr ganz anders zu Mose gesprochen hat als zu anderen Menschen. Aber dennoch ging es nicht um ihn. Er war nicht der, der das Volk trug. Der Herr war es, der das Volk trug. Und das ist eine wichtige Lektion. Ich habe das auch früher schon mal gehört. Da ging es darum, warum Leiter, Älteste, Verantwortliche in der Gemeinde ein Burnout haben. Wie kann das sein, wenn das Joch leicht ist, wie Jesus doch sagt? Indem sie versuchen, aus ihrer Kraft zu leisten, was sie nicht aus ihrer Kraft leisten können. Wenn sie nicht mehr voll und ganz darauf vertrauen, dass der Herr es wohl tun wird. Wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Vielleicht kennt ihr den Spruch. Ich muss es ja. Also, Mose wird entlastet. Er bleibt, er steht nach diesen 70 auch vor. Ja klar, er führt das Volk weiterhin. Aber er ist nicht mehr alleine verantwortlich. Auch nicht nur, er war es ja nie, aber auch für seine Seele, für sein Gewissen ist er es nicht mehr. Also es geht um das Fleisch. Die Israeliten wollen nach wie vor Fleisch, sie schreien danach. Und der Herr sagt, darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben, weil ihr so weint und weil ihr sagt, es ging euch wohl in Ägypten. Und ihr sollt nicht bloß einen Tag lang essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase herausgeht, also bis es euch hochkommt und euch zum Ekel wird. Darum, dass ihr den Herrn, der mitten unter euch ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten gezogen? Und das ist genau die Sünde, die der Herr ihnen jetzt vorhält. Ihr habt mich verworfen. Das, was ich euch an Guten getan habe und noch tun werde, verwerft ihr zugunsten eurer Mägen. Weil sie jetzt nicht mal, sie sind ja nicht mal leer, aber ihr sehnt euch nach dem Gewürz der Welt, weil euch euer Leben mit mir hier fade vorkommt. Und ich finde das faszinierend, nicht ein, nicht zwei. Ich werde es euch reinstopfen, bis ihr es nicht mehr sehen könnt. Man spürt den, man hört den Zorn. Und manchmal ist es so, wenn du weißt, dass du irgendwas nicht tun sollst, nicht haben willst, und dann bittest du und kniest du den Herrn, ach Herr, bitte lass es mich doch tun. Lass es doch so werden. Die Tür ist schon fast zu, aber bitte Herr, lass es du. Und der Herr gibt dir vielleicht, was du willst, aber zu deinem Schaden. Damit du erkennst, dass der Herr das Erste, was er dir gibt, dass es das Richtige ist. Dass du es nicht besser weißt. Ich habe vor etlicher Zeit hier mal über Biljam gepredigt. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann. Da war es auch so, Biljam sollte ja geholt werden, um das Volk Israel zu verfluchen. Wir kommen nochmal dahin, also das wird nochmal besprochen werden. Er kennt Gott, er ist ein Prophet, und er spricht zu ihm und sagt, ja, also erwartet, dass Gott da was dazu sagen wird, wenn er gerufen wird. Und Gott sagt, geh nicht mit diesen Leuten. Verfluche das Volk nicht. Denn es ist gesegnet. Und nach langem Hin und Her lässt Gott doch zu, dass er geht. Biljam hätte sofort sagen müssen, auf keinen Fall werde ich das tun. Aber am Ende hat er bekommen, was er wollte. Und wir wissen, am Ende wird er von den Israeliten im Kampf erschlagen. Das war sein Lohn. Auf dem, dass er nun doch gehen durfte, lag nämlich kein Segen. Mose ist noch nicht überzeugt. Er hat sein Leid geklagt und er ist auch entlastet worden. Aber irgendwie ist es noch nicht wiederhergestellt, sein Vertrauen in Gott. Und Mose sprach, 600.000 Mann Fußvolk sind es, darunter ich bin. Und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben. Soll man Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug sei? Oder werden sich alle Fische des Meeres herzusammeln, dass es für sie genug sei? Kannst du das überhaupt, Gott? Kannst du dieses große Wunder überhaupt tun? Ich habe zwar schon viele Wunder von dir erlebt, aber kannst du das überhaupt? Erinnert an die Geschichte der Speisung der 5000. Da sagt der Philippus zu Jesus, er gibt ihnen zu essen, für 200 Denare Brot reicht nicht hin für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig nehme. Also das war wohl die Summe, die sie hatten. Wie sollen wir die satt kriegen, Herr Jesus? Geht doch gar nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass wir dann schon sagen, ja, Gott kann alles, aber mit Maßen. Ne? Also das ist vieles, ist für später. Der Segen ist nicht, das ist, wenn wir da sehen, ich will euch segnen, ich will euch beistehen, ich will euch versorgen. Das ist für später, das ist, wenn wir im Himmel sind, wenn wir bei Jesus sind. Das musst du ein bisschen auch an die Geschichte mit Lazarus denken, ne? Johannes 11. Ne, da sagt er ja, Jesus, er wird auferstehen. Und Martha sagt, sie versteht ihren Herrn voll und ganz, meint sie. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Ne, sie meinte, er hätte eher kommen müssen, dann hätte er ihn noch retten können. Nun ist es zu spät, aber ja, ich verstehe schon, was du sagen willst. Er wird auferstehen, das tröstet mich auch, aber ich habe ihn trotzdem verloren. Er kann doch unmöglich jetzt auferstehen. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und hier, wir springen zurück ins vierte Buch Mose, und der Herr entgegnet. Ist denn die Hand des Herrn verkürzt? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort eintreffen wird vor dir oder nicht. Deswegen Gott sagt, ist das dein Ernst? Du hast all das erlebt und zweifelst, dass ich Fleisch ran schaffen kann? In Jesaja 50 lesen wir, sagt der Herr, Jesaja 50, Entschuldigung. Warum war niemand da, als ich kam, und antwortete niemand, als ich rief? Ist etwa meine Hand zu kurz zum Erlösen? Oder ist in mir keine Kraft zum Retten? Siehe, mit meinem Schelten trockne ich das Meer aus. Ich mache Ströme zur Wüste, dass ihre Fische vor Wassermangel faul und vor Durst sterben. Und im Kapitel 59, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu hart zum Hören. Der Herr kann retten und er will retten. Also geht Mose hin, hört auf, dagegen zu reden, und versammelt die 70 Männer, die er ja sammeln sollte, und stellt sie um die Hütte her. Und da kommt der Herr in der Wolke und redet mit ihm und nimmt von dem Geist, der auf ihm liegt, und verteilt sie auf die 70. Und sie fangen an zu weissagen. Ein Zeichen, dass sie diesen Geist bekommen haben. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldad und der andere Medad. Und der Geist ruhte auch auf ihnen. Denn sie waren auch angeschrieben und doch nicht hinausgegangen zur Hütte. Warum steht hier nicht? Sondern sie weissagten im Lager. Also sie haben auch diesen Geist bekommen, obwohl sie nicht dort waren. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad, weissage im Lager. Und da antwortete Josua voller Eifer, der Sohn des Nuns, und der war ja der Diener des Mose von seiner Jugend an, und sagte, mein Herr Mose, wehre ihnen, die sind ja nicht hier. Wie können sie ohne dich das tun? An einer anderen Stelle. Und Mose spricht, eiferst du für mich? Ach, dass doch alles Volk des Herrn weissagte, möchte der Herr seinen Geist über sie geben. Hier hatte Mose was gelernt. Es war ja eine Probe fürs Ego irgendwo, ne? Das sind nicht mal, die stehen hier gar nicht hinter mir, die sind irgendwo anders und machen das, mein Job, ohne mich zu fragen. Nein, es geht gar nicht um mich, hat Mose verstanden. Es geht nicht darum, dass ich gefragt werde, ob das in Ordnung ist, oder es geht darum, ob das Herrn Wille getan wird. Es geht nicht darum, ob ich dafür gebraucht werde, dass ich sie anleite oder so, sondern ob sie den Willen des Herrn tun. Um ihn geht es. Und auch diese Stelle erinnert uns ein bisschen, mich zumindest, erinnert mich ein bisschen an Markus 9, ab 33, Vers 33. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Es ging darum, dass die Jünger sich da gestritten hatten, wer der Größte ist. Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er vor allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehret es ihm nicht, denn wer in meinem Namen Wunder tut, wird mich nicht bald schmähen können. Denn wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Und denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, dem wird sein Lohn nicht ausbleiben. Auch hier die Jünger, ne? Wie kann er nur, der gehört ja gar nicht zu uns. Er gehört gar nicht zum elitären Club und verkündigt einfach so den Namen des Herrn. Oder treibt den Mond aus dem Namen des Herrn. Kann ja wohl nicht wahr sein, ohne uns. Und der sagt, nein, lasst ihn. Er tut es für mich. Und auch hier wieder, wenn wir den Transfer in unsere Zeit nehmen oder vielleicht in unsere Gemeinde oder in unsere Gemeinden, dass es nicht darum geht, dass wir das Werk tun. Natürlich, wir sollen das Werk tun, das der Herr uns gegeben hat, aber es kommt nicht auf uns dabei an. Der Herr wird sein Werk, sein Ziel erreichen, auch ohne uns. Es geht nicht darum, dass ich geehrt werde, dass mich gefragt werde, ob man das tun darf. Da fuhr ein Wind, der Herr hält jetzt Wort, da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und brachte Wachteln vom Meere her und streute sie über das Lager, eine Tagesreise weit hier und eine Tagesreise weit dort über das Lager her, bis 2 Ellen hoch über die Erde. Da kann man sich fragen, wie weit ist eine Tagesreise, wie weit könnt ihr so marschieren? Sagen wir mal in der Wüste, sind schon ein paar Kilometer und das ist so ein Umkreis. Wer Mathe aufgepasst hat, kann jetzt die Fläche berechnen. Und dann noch 2 Ellen, meine Elle ist ungefähr so, dann nehmen wir mal meine Elle und dann noch eine oben drauf, also so ein Stück, bedeckt mit Wachteln. Jede Menge Wachteln. Soweit das Auge reicht sozusagen. Und dann machte sich das Volk auf denselben Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer und sie breiteten sie weithin aus um das ganze Lager her. Homer ist ein hohes Maß mit 220 Litern. Also, und davon 10. Also schon richtig viel. Und das waren die am wenigsten gesammelt hatten. Also sie haben reiche Beute gemacht. Dachten sie. Der Mose hatte sich erziehen lassen, offensichtlich. Schlimmer geht es denen, die sich nicht erziehen lassen wollen, die an ihrer Sünde festhalten wollen. Denn als sie fing an zu essen. Als aber das Fleisch noch unter ihren Zähnen war und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer großen Plage. Daher hießen sie denselben Ort Lustgräber, weil man da selbst das lüsterne Volk begrub. Also das war eine große Strafe, dass da Menschen gestorben sind, noch beim Verzehr dieser Vögel. Nun gibt es da Theorien dazu, hat er sie einfach tot umfallen lassen oder was es gibt. Ich habe mal eine Auslegung gehört, dass sie so gierig waren, dass sie die sozusagen am Stück verzehrt haben und durch die kleinen Knöchelchen der Wachteln dann erstickt sind. Sei es drum, wissen wir nicht. Ich kann es mir bildlich vorstellen, weil sie ja so lüstern nach diesem Fleisch waren. Aber da will ich keine Lehre drauf aufbauen. Fakt ist, viele von ihnen starben aufgrund dessen, dass ihnen das über alles ging. Dass sie den Herrn herausgefordert haben. Und alles verworfen haben, worum es überhaupt ging. Alles, was die ganzen Plagen, das war die Generation ja, die geschrien hat zum Herrn, weil die Hand der Ägypter sie so hart drückte. Weil sie gepeitscht wurden, weil sie arbeiten mussten, weil sie nichts wert waren, weil ihre Kinder umgebracht wurden, ihre Söhne. Die waren das. Und die haben alles vergessen. Oder sie wussten es, was die Kinder angeht, das war ja zu Moses Jugendzeiten. Okay, 80 Jahre zuvor, da lebten bestimmt auch noch ein paar. Aber sie wussten es jedenfalls, dass da ein grauenvolles Massaker angerichtet wurde. Und die haben gesagt, naja, aber die Melonen waren lecker. Fisch war auch nicht schlecht. Das haben wir jetzt alles nicht mehr. Und diese Verachtung für die Wunde des Herrn und für die eigenen Leiden, um die sie ja den Herrn ja auch gebeten hatten, dass er sie wegnehme, dass er sie befreien würde, kam jetzt diese schlimme Strafe. Und es ist ein Anfang von vielen Strafen, die im 4. Mose noch folgen werden. Und das Buch Mose ist voll von Rebellion. Hier haben sie angefangen. Die Wunde des Herrn verworfen und gesagt, aber Ägypten war doch toller. Und der Apostel Paulus schreibt dazu im 1. Korinther, Kapitel 10, ab Vers 5, aber an der Mehrzahl von ihnen, also denen im Volk Israel zu der damaligen Zeit, hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir uns nicht des Bösen gelüsten lassen, gleich wie jene gelüstet hat. Also du darfst Wachteln essen, Zwiebeln und Knoblauch und Gurken und Melonen. Du darfst auch, wenn es nicht Gottes, du darfst auch sicherlich mal einen Film schauen oder was weiß ich. Aber du darfst nicht darüber Gott verwerfen oder sagen, ja, mein altes Leben war aber da und da schöner oder besser und dem nachjammern und nachtrauern. Wie würde wohl dein Ehepartner reagieren, wenn du ihm oder ihr sagst, ja, früher, Schatz, da war es schöner. Da konnte ich essen, was ich wollte. Da konnte ich ausgehen, wann ich wollte. Da habe ich nicht dich gehabt, der ständig, wo gehst du hin, was willst du und so weiter. Wie gut kommt das? Wie viel schlimmer ist es, wenn ich das mit dem lebendigen Gott sage? Aber früher, ohne dich, Herr, da war ich freier, da ging es mir besser. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Also hütet euch, und ich will mich auch dafür hüten, so zu reden oder auch nur so zu denken. Denn ich verwerfe das Erlösungswerk. Wenn ich mal eine Zeit lang nicht das bekomme, was ich möchte, aber dafür in eine unaussprechliche Herrlichkeit kommen werde, was für ein Preis ist das denn? Wie sehr leide ich denn jetzt wirklich in dieser Welt? Also abgesehen davon, dass wir alle nicht leiden, aber andere leiden tatsächlich. Dort an der Wand haben wir den Christenverfolgungsindex. Diese Geschwister leiden. Und auch die vergreifen sich nicht derart in ihrem Denken und Reden und Handeln, dass sie sich beim Herrn beklagen, wie schlecht es ihnen geht. Wie viel weniger sollten wir das tun? Vielmehr sollten wir das, was uns der Herr gibt, mit Dankbarkeit annehmen. Nicht mehr Begierde haben über etwas anderes als das, was wir haben. Auch hier wiederum, ich sage nicht, wenn du jetzt eine bessere Arbeit finden kannst und das alles passt und du deswegen nicht was vernachlässigen musst oder dich verbiegen musst, dein Glauben verleugnen, also wenn das alles in Ordnung ist und der Herr einfach eine bessere Arbeit schenkt, nimm sie an, ist ja kein Problem. Oder wenn du was Leckeres zu essen siehst, ist ja keine Sünde, dann nimm es an. Kein Problem. Aber sei nicht neidisch oder sei nicht gierig nach Dingen, die du nicht hast. Nicht mehr hast. Wir sehen, dass der Herr das abgrundtief verabscheut, wenn seine Kinder undankbar sind. Und nicht nur undankbar sind, sondern auch noch das Gute, was sie von ihm empfangen, mit Füßen treten wollen. Das fand ich, ich kannte natürlich diesen Text schon, aber das hat mich wieder ganz noch viel mehr daran ermutigt oder ermahnt vielmehr, dass ich mein Leben hinterfrage, wo ich vielleicht noch alten Dingen hinterher trauere, die ich längst abgelegt haben müsste. Für das Gute, das Wahre, das ich schon habe und das mir auch noch bevorsteht. Der Herr will dir Gutes geben und mir. Und er gibt dir Gutes. Wenn du all die Dinge in deinem Leben bedenkst, bis heute, ob du nur jung bist oder alt bist, hat der Herr dich hängen lassen? Ich habe schon mal gefragt an dieser Stelle. Hat der Herr dich hängen lassen? Nein. Wer kann das sagen, dass der Herr ihn hat hängen lassen? Darum sind wir gefordert, auf uns selbst Acht zu geben, was wir wünschen und was wir hoffen und was wir nicht vergessen können oder wollen. Wir haben es heute von Irene gehört. Wir können das alles ablegen. Wir können dem Herrn alles hinlegen. Sagen, Herr, ich vermisse irgendwas. Mir fehlt irgendwas in meinem Leben. Aber bitte bewahre mich doch davor, dass ich es mir selber nehme. Ich möchte es einmal betonen, vor allen Dingen mir sage ich das, aber wenn du davon was profitierst, ist es ja auch gut. Der Herr ist gütig und gnädig, barmherzig. Und er gibt uns alles, was wir brauchen, und er gibt uns einander. Und damit wir das nicht vergessen, dass wir nicht wieder in Abwege geraten, sondern dass uns immer vor Augen steht, dass der Herr gut ist und uns nichts wegnehmen will, sondern uns für das Gute bewahren will, möchte ich diesen augustinischen Segen noch einmal sprechen, und zwar dir zusprechen, damit dir das klar ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.